Willkommen bei Wege ins Ausland, dem Podcast des Internationalen Büros der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ich bin Kerstin Zippe und bin zuständig für die Werbung für die internationalen Mobilitätsprogramme der Universität. Die stehen sowohl Studierenden als auch Lehrkräften und Mitarbeitenden offen. In unserer heutigen Folge darf ich Johannes Seidel begrüßen. Er hat Mathematik und Theologie studiert an so einigen Orten, Freiburg zum Beispiel, auch hier in Jerusalem, in Heidelberg und in Basel. Und derzeit ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Theologischen Fakultät hier an der Uni Jena im Fachbereich Altes Testament. Herr Seidel war kürzlich mit einem Erasmus-ICM-Stipendium in Israel und hat an einer Ausgrabung in Tel Shadut teilgenommen. Ja, und heute begrüßen wir ihn hier. Hallo, Herr Seidel.
Hallo, Frau Zippel.
Ja, Sie sagten mir in einer E-Mail, dass Ihr Weg nach Israel nun schon einige Jahre alt ist. Und ja, da habe ich mich gefragt, was heißt das? Also wann waren Sie zum ersten Mal in Israel und zu welchem Anlass?
Ja, zum ersten Mal in Israel war ich 2015. Ich habe da an einem theologischen Programm teilgenommen. Also es gibt ein sogenanntes theologisches Studienjahr. Das findet in Jerusalem in der Nähe einer Abtei statt, die sogenannte Domitio-Abtei. Also man verbringt seine Zeit dann im Gästehaus, heißt es, in der Nähe der Altstadt und studiert da ein Jahr lang sehr intensiv Theologie und ist auch sehr viel auf Exkursionen unterwegs. Also bereist das ganze Land und lernt es archäologisch kennen. Und wir hatten aber auch natürlich viele politische Exkursionen und haben viel über die Konflikte, die es in Israel gibt, also den Konflikt zwischen Palästina und Israel, aber auch die anderen schwierigen Situationen, die es in Israel gibt, dann sehr intensiv kennengelernt. Genau, das war mein allererstes Mal, 2015, 2016. Und ja, in gewisser Weise hat mich das Land so sehr fasziniert, dass ich dann immer wieder dorthin bin. Ich war dann für verschiedene Ausgrabungen dort die letzten Jahre und dann auch noch mal jetzt 2022 bis 2023 für ein ganzes Jahr über ein Stipendium des israelischen Bildungsministeriums, die unterstützen so einjährige Forschungsaufenthalte. Genau, und an diesen einjährigen Forschungsaufenthalt hat sich dann eben nochmal eine Ausgrabung angeschlossen, die ich dann eben mittels der Erasmus-Plus-Gelder ermöglichen konnte oder mit denen ich dann daran teilnehmen konnte. Also schon eine sehr lange Geschichte.
In der Tat, ja, auf jeden Fall. Aber wenn wir nochmal zurückgehen, also wie kam es denn zu der Entscheidung, erstmal ein Auslandssemester in Israel zu machen?
Ja, eigentlich ist es ganz lustig. Ich habe damals das Plakat gesehen, das hing einfach bei uns an der Fakultät. Und ich hatte ehrlich gesagt erstmal gar nicht so groß jetzt das Interesse, unbedingt ins Ausland zu gehen. Also da stand halt Jerusalem drauf und ich hatte jetzt auch keine großen Vorstellungen, was mich erwarten würde und so. Und war einfach dann interessiert, mal ein Jahr ganz Theologie zu studieren. Also ich habe ja eben auf Lehramt studiert und habe Mathematik und Theologie gleichzeitig studiert. Und genau, wollte mich dann einfach mal damit intensiver beschäftigen und ich bin einfach von jeher schon sehr archäologisch interessiert und da hat mich dann vor allem das Exkursionsprogramm angesprochen. Man muss sich das so vorstellen, wir waren da tatsächlich jede Woche einmal mit dem Bus unterwegs, sind morgens um 6 aufgestanden, durchs Land gefahren und haben dann die verschiedenen Ausgrabungsstätten angeguckt. Ich weiß, viele Menschen können sich für Steine nicht so sehr begeistern, aber das war für mich schon eine sehr schöne Zeit einfach, genau.
Ja, das klingt ja nach einem recht langen Weg, den Sie in Israel schon zurückgelegt haben, vielen spannenden Aufenthalten. Zum Thema Ausgrabungen, können Sie uns da ein bisschen mehr erzählen? Also was ist Ihr Forschungsthema? Was genau haben Sie da gemacht oder was hatten Sie vor? Was waren auch so Ihre Ziele, sei es jetzt am Anfang oder auch zuletzt? Manchmal ändern die sich ja auch.
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten auf den ersten Blick. Also mein Forschungsthema handelt tatsächlich von etwas anderem. Also ich beschäftige mich mit Naturvorstellungen im Alten Testament. Das ist jetzt erstmal nicht so archäologisch. Und mein Zugang über diese Naturvorstellung, das klingt jetzt ein bisschen speziell, das geht über einen Baum, der im Alten Testament eine große Bedeutung spielt. Tatsächlich nicht nur im Alten Testament, sondern auch ganz insgesamt in den Kulturen dieser Zeit, also in den zum Beispiel mesopotamischen, aber auch in den ägyptischen Kulturen. Und zwar ist dieser Baum die Zeder des Libanon. Also ich denke, man hat schon mal so davon gehört, auf der Flagge des Libanon ist diese Zeder ja auch drauf. Und die war in diesen alten Kulturen extrem bedeutsam. Also die ist in vielen Bauwerken verwendet worden und hat einfach auch in den Texten so eine große symbolische Bedeutung. Und ich habe gedacht, ich beschäftige mich mit diesem Baum, um ein bisschen mehr darüber zu lernen, wie die Kultur jetzt die Bibel hervorgebracht hat, wie die eben Natur sich vorgestellt hat oder wie sie die wahrgenommen hat, aber auch ein bisschen so, wie die Umweltkulturen das verstanden haben. Das Interessante ist nämlich, dass diese Kulturen keinen Begriff ausgebildet haben. Also es gibt kein Wort für Natur im Hebräischen, also im biblischen Hebräischen und auch keinen in den anderen Kulturen auch nicht. Also weder in der ägyptischen noch in den mesopotamischen Kulturen. So, das ist jetzt ein weiter Weg. Wie komme ich zur Ausgrabung? Tatsächlich ist natürlich für mich auch interessant, einfach zu wissen, welche Funde man vor Ort gemacht hat. Das ist ganz spannend. Es gibt zum Beispiel auch Pollenfunde, die es uns ermöglichen zu rekonstruieren, wie zum Beispiel die Zeder in diesen antiken Kulturen in Gärten gewachsen ist. Also es gibt einen Ort, der heißt Ramat Rahel, das ist so eine Art Verwaltungssitz gewesen und dort hat man tatsächlich Zedern, also so Pollen gefunden und kann relativ genau sagen, dass die in diesem Garten dort auch gewachsen ist. Und das ist für meine Arbeit schon interessant, einfach zu wissen, haben die überhaupt eine Anschauung von diesem Baum gehabt, der nämlich normalerweise nicht in Israel wächst, der kommt eigentlich nur im Libanon vor. Also so ist mein Zugang zur Archäologie von meinem Thema her. Auf der anderen Seite ist Archäologie einfach generell spannend, wenn man sich mit dem Alten Testament beschäftigt, weil die Archäologie unser Tor in diese Zeit ist. Also die ermöglicht uns zu rekonstruieren, was damals passiert ist, wie die Gesellschaften funktioniert haben, vielleicht auch, wie sie Religion gestaltet haben, wie das mit dem Tempel funktioniert hat oder wie genau wie auch die politischen Verhältnisse gewesen sind. Und die verschiedenen Ausgrabungsstätten, die ich jetzt schon mittlerweile besucht habe, die haben immer ganz unterschiedliche, Absichten oder Forschungsfragen, die sie stellen. Und das Projekt, wo ich jetzt ganz aktuell war, das ist eben dieses Tel Shadut Regional Projekt. Und da geht es vor allem um die Überlegung, wie in Israel das Königtum entstanden ist. Also da ist so die Frage, welche großen Prozesse dazu geführt haben, dass sich in dieser Region ein Königtum ausgebildet hat. Dazu muss man wissen, dass in langen Phasen der Geschichte Israels dieses Land von äußeren Mächten kontrolliert worden ist. Also in der Spätbronze- und der Mittelbronzezeit ist der ägyptische Einfluss sehr groß. Und dann gibt es eine Phase, wo plötzlich sich vieles ändert und es entstehen kleinere Königtümer in diesen Gegenden. Und diese Phase wird auch in der Bibel reflektiert, also da wird auch darauf Bezug genommen. Und es ist interessant, einfach zu schauen, wie sich das gegenseitig verhält, Geschichte und Historie, also die tatsächlichen Abläufe. Aber gleichzeitig ist es auch interessant, um zu verstehen, wie die Schriftprozesse funktioniert haben. Also was hat Schrift für eine Rolle gespielt? Wann ist überhaupt mit größeren Schriftproduktionen zu rechnen? Genau, das sind so Fragen, die man sich stellt. Und unser kleines Projekt in Tel Shadut versucht eben so, diese Frage ein bisschen zu untersuchen. Und vielleicht kann ich auch ein bisschen erzählen, wo wir da uns jetzt gerade befinden. Ich denke, viele kennen Israel nicht so gut. Also Israel ist ein sehr vielseitiges Land, geografisch gesehen. Und wir befinden uns da in einem Tal, das ist nördlich von Tel Aviv. Das beginnt so an der Küste bei Akko und Haifa, also vor allem Haifa, und zieht sich dann so in Richtung Jordanien herüber. Und wir befinden uns da an einer Stelle in diesem Tal. Da gibt es auch eine andere Ausgrabungsstätte, die vielleicht manch einem was sagt. Das ist der Tel Megiddo, der wird ab und zu, so wird der mal genannt. Und der ist genau gegenüber von uns gewesen. Also so ein Tal, das ist natürlich im Sommer sehr heiß. Und so, um eine grobe Vorstellung zu kriegen.
Sehr spannend. Ich hätte jetzt gleich noch ganz viele Fragen, aber es würde vielleicht auch zu weit in die Thematik führen. Wir kommen später noch auf ein paar Dinge zurück. Vielleicht erstmal noch, Sie hatten ja erwähnt, das war jetzt so Ihre letzte Ausgrabung, die Sie gemacht haben, vor gar nicht allzu langer Zeit. Und die haben Sie ja mit dem Erasmus-ICM-Stipendium gemacht, was es an unserer Universität, also im internationalen Büro, gibt, für das man sich bewerben kann. Wie haben Sie überhaupt davon erfahren oder sich dann beworben oder wie war da so der Ablauf?
Ja, solche, Ausgrabungen zu finanzieren, das ist natürlich immer so ein Akt sozusagen. Die Lebenshaltungskosten in Israel sind einfach extrem groß, also Wohnen und Essen, also es ist einfach ein sehr teures Land. Das heißt, das sind die einen Kosten, die man so mit einkalkulieren und die anderen Kosten, die man mit einberechnen muss, sind dann noch die Ausgrabungs-, also die Teilnahmegebühren sozusagen. Und ich hatte damals, stand dann vor der Aufgabe, das jetzt für mich irgendwie zu finanziert zu bekommen und habe dann tatsächlich recht auf Umwegen erfahren, dass es noch die Möglichkeit gibt, da irgendwie Gelder zu bekommen. Es war nämlich so, dass ich einfach gesehen habe, dass es noch einen Restplatz für die Tel Aviver Universität gibt, also eben für Doktoranden. Und ich habe dann angefragt, ob man diese Gelder denn umwidmen könnte, weil eigentlich sind es ja Gelder gewesen für einen Aufenthalt eben an der Tel Aviver Universität. Und da bin ich schon jetzt im Nachhinein sehr froh, dass das Erasmus Plus da so kooperationsbereit war und tatsächlich die Gelder einfach umgewidmet hat und daraus Kurzzeitstipendien zu machen, genau. Es ist nämlich gar nicht so einfach, so eine Ausgrabung zu finanzieren, also muss dann schon verschiedene Töpfe angucken und so. Ich habe mich tatsächlich eben nicht nur auf die Erasmus-Gelder beworben, sondern noch ein weiteres Stipendium eingeplant und habe mich dann bei der Minerva-Stiftung für so ein Kurzzeitstipendium beworben. Die Minerva-Stiftung ist eine Organisation, die Forschungsaufenthalte und auch Forschungsprojekte zwischen Deutschland und Israel fördern. Und genau, da habe ich glücklicherweise dann ein Kurzzeitstipendium gewinnen können, mit dem ich mir dann den Aufenthalt auf der Grabung habe finanzieren können. Vielleicht, also jetzt haben wir sehr abstrakt über Ausgaben gesprochen, vielleicht kann ich einfach noch mal ein bisschen konkreter werden, wie so, was man da eigentlich macht. Genau.
Sehr gerne, ja.
Also Ausgrabungen, am besten erzähle ich einen Tag, wie das so ungefähr funktioniert. Also man muss natürlich sehr, sehr früh aufstehen, also meistens so um 4.30 Uhr oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Das Ziel ist nämlich, dass man möglichst die ganze Sonnenzeit ausnutzt und natürlich auch die Zeit, wo es nicht so furchtbar heiß ist. Also in Israel wird das ganze Jahr über gegraben, aber solche Universitätsgrabungen werden hauptsächlich im August und Juli durchgeführt. Das hängt einfach mit den curricularen...
Mit dem Semester zusammen wahrscheinlich, ne? Vorlesungszeiten.
Exakt, genau. Also das muss man einfach immer alles koordinieren und so. Und so hat sich das eingependelt auf diese Monate, die natürlich so temperaturmäßig für alle immer eine Herausforderung sind. Also ich bin mittlerweile sehr hitzeresistent, aber wenn man dann dorthin kommt und es hat erstmal 40 Grad, gut, in Deutschland ist man das ja mittlerweile auch gewohnt, aber genau, also deswegen versucht man möglichst am Morgen zu graben, steht dann tatsächlich um 5 bei Sonnenaufgang auf dem Tell. Und dann wird meistens immer das Shade-Netz, also der Schattenschutz, wird dann aufgestellt. Das muss man sich vorstellen, das ist wirklich so ein größeres Netz, das dann mit so Röhren aufgerichtet wird. Und genau, und dann beginnt man gleich und fängt an. Also gibt es dann verschiedene Arbeitsmodi. Also wenn man noch ganz am Anfang ist und noch überhaupt nicht so viel Infos hat, was jetzt genau darunter kommt, fängt man meistens ein bisschen gröber an und hat dann eine Spitzhacke und nimmt erstmal die erste Schicht weg. Das ist das sogenannte Topsoil. Da ist dann meistens einfach nur Erde, die man dann... Und sobald dann irgendwie eine Veränderung auftaucht, muss man dann natürlich dann anfangen, vorsichtiger zu arbeiten. Dann gibt es so kleine Pickäxte oder... dann auch, wenn es wirklich an die Feiner geht, dann feineren Besen oder mal mit so einer Spachtel, mit der man die Sachen dann auch wegkratzen kann. Und ach genau, man muss sich das natürlich so vorstellen, das sind, also man hat ein großes Gebiet, das so genau rechteckig abgemessen ist. Und in diesem Gebiet gibt es dann die sogenannten Squares, also immer so kleinere Gebiete. Und in jedem Square, da arbeiten dann bis zu 4 Leute zusammen. Man koordiniert sich so ein bisschen, wie dann hat jeder so seine Ecke, in der er dann ein bisschen vor sich hingräbt. Und dann dreht man so Schicht für Schicht ab, genau, und geht dann in die Tiefe. Und das ist das, was man gleich am Morgen anfängt. Und dann gibt es meistens so den ersten Kaffee, dann um 7 Uhr. Und dann das Frühstück um 9, auf das sich natürlich dann jeder freut. Genau, hat man schon 4 Stunden gearbeitet. Und dann geht es so die zweite Hälfte. Und man merkt immer, das ist so die Hälfte, wo es dann die Kraft so ein bisschen nachlässt. Es wird halt auch heiß. Also um 12 hat es dann natürlich schon auch da 30 bis 40 Grad. Und dann gibt es nochmal so eine Fruit Break, heißt es dann zwischendurch. Genau. Haben Sie da vielleicht Nachfragen? Also genau. Für mich ist das ja Alltag mittlerweile.
Gerade eben habe ich mich gefragt, Sie reden ja, da sind ja mehrere Leute dort, ne? Wer ist da noch so? Also andere Forschenden aus anderen Ländern wahrscheinlich. Hat man sich vorher schon getroffen irgendwo in der Unterkunft? Aber gut, jeder ist wahrscheinlich woanders, lebt woanders, ne? Also gibt es denn so einen Shuttle, der einen alle zusammen dahin fährt? Oder wie funktioniert das?
Ja, das ist eigentlich immer recht gleich bei den einzelnen Ausgrabungen. Es ist immer international, also sehr, sehr gemischt einfach von dem Publikum, das dort ist. Man lebt für die Zeit auch immer gemeinsam, also zusammen. Das ist unterschiedlich, also es sind manchmal so Boarding Schools einfach von Schulen. Bei uns war das jetzt auch so, dass wir in so einem Art Kibbutz, also in so einem kleinen Dorf gelebt haben und dort genächtigt haben. Und dann sind wir immer morgens mit Autos tatsächlich einfach rübergefahren auf den Tell, der dann gar nicht so weit weg war. Also es waren immer so 10, 15 Minuten, die man dann morgens gefahren ist. Und das Team ist dann sehr unterschiedlich. Also es gibt immer zwei Parteien sozusagen, also die israelische Seite und die Kooperationspartnerseite, also in unserem Fall eben die deutsche Seite. Das war einmal die Universität Bochum, die mit einem Lehrstuhl dabei war und dann uns aus Jena. Und genau, dann ist auf der anderen Seite eben die israelische Seite mit den Ausgräbern. Und die Fachleute sind sozusagen Israelis und wir Deutschen sind auf der anderen Seite dabei. Es gibt auch Grabungen, die sind dann noch internationaler. Also dann sind dann auch zum Beispiel in einer Ausgrabung, die ich teilgenommen habe, war auch noch die tschechische Universität dabei und so und auch tatsächlich auch die Malteser mal, genau. Also es ist sehr unterschiedlich und man muss auch immer sagen, also Israel ist einfach auch ein sehr multikulturelles Land, also die Menschen, genau, das sind nicht nur, also klar sind immer Israelis, aber die meisten Israelis kommen irgendwo her oder genau, haben einfach auch in den Vorgängergenerationen, genau, man spricht meistens Englisch auf den Ausgrabungen. Das ist ganz klar, deswegen habe ich jetzt auch gerade so mit den Begriffen Schwierigkeiten gehabt, weil ich die eigentlich auf Englisch normalerweise verwende, genau. Mhm. Das.
Was war denn das Erstaunlichste, auf das Sie bisher gestoßen sind?
Ja, das ist natürlich immer die Frage, ne? Was hat man so mal gefunden? Und ich muss sagen, also ich habe noch nicht so viel gefunden. Also das ist, Ausgrabung bedeutet natürlich auch oft, dass man einfach nichts findet. Das kann auch immer viel bedeuten. Also wenn man nichts findet, bedeutet das, kann das einfach eine relevant sein in der Deutung der ganzen Einrichtung, des ganzen Tells. Und meistens hat man viel mit Scherben zu tun und solchen Dingen. Das ist so das Plastik der Antike, habe ich mal den Ausdruck gehört. Also da findet man einfach unendlich viele Keramikscherben und so. Man findet aber auch immer wieder spannende Sachen. Also in einem der Squares, in denen ich gearbeitet habe, hat dann eine Studentin einfach tatsächlich so ein bisschen mit dem Besen rumgefegt und hat dann plötzlich Münzen gesehen. Und dann war da ein sogenannter Hortfund, so nennt man das. Es war einfach wahrscheinlich in der Antike so ein kleines Beutelchen, das jemand in die Wand gesteckt hat, um das so zu verstecken. Und genau, und sie hat dann einfach nur gefegt. Das war so eine Standardroutine. Und plötzlich waren da ein Haufen Münzen und so. Und tatsächlich habe ich dann später in diesem Square auch nochmal so eine einzelne oder zwei Münzen gefunden. Das ist tatsächlich, finde ich, eine ganz schön aufregende Sache, weil man merkt plötzlich, das ist sowas, das ist so rund, das ist so regelmäßig. Das kann man erkennt so auf einen Blick, das ist nicht Dreck, den man da hat, das ist auch keine Scherbe und man kann die Münze nicht gut erkennen. Also das ist so ein Klumpen Metall, weil die natürlich korrodiert ist, je nachdem. Und genau, aber das war so der aufregendste Fund, den ich jetzt persönlich gemacht habe. Was ich aber so an Tells so generell finde, ist, dass man einfach, das ist mir bei diesem Tell nochmal sehr bewusst geworden, der hat ja so eine lange Geschichte und selbst die aktuelle Geschichte ist manchmal spannend. Also wir hatten zum Beispiel mit einem Verteidigungswall oder Verteidigungsgraben aus britischer Mandatszeit zu tun. Da findet man dann plötzlich irgendwelche Patronen oder sowas. Die sind im ersten Moment für unsere Fragen natürlich nicht so relevant, aber man merkt einfach, die Geschichte wird da so greifbar, ne? Wenn man dann so das Gefühl hat, man steht dann auch in diesem Graben und weiß, da standen die früher mit ihren Gewehren und haben über diesen Tell die Landschaft kontrolliert. Und eine andere Sache fand ich auch ganz niedlich. Wir hatten nämlich immer Mäuse so auf dem Tell, die sind dann so durch ihre Gänge gehuscht. Die sind archäologisch tatsächlich auch relevant, weil die manchmal Scherben oder kleine Funde natürlich durch ihre Gänge auch nach oben bringen. Und so erklärt sich manchmal, wie man solche Intrusions heißt im Englischen, also solche, fällt mir jetzt keine gute Übersetzung ein, dass man die plötzlich, also irgendwie eine Scherbe aus der Mittelbronzezeit, was gut 4000 Jahre zurückliegt, hat man dann plötzlich in der römischen Zeit oder sowas, so ein kleines Fragment oder so. So erklärt sich das ein bisschen. Also so, genau. Es sind nicht unbedingt immer nur die Funde, die man so hat, sondern auch manchmal so kleine Sachen, die man nebenbei mal beobachten kann, die ich jetzt zum Beispiel spannend finde.
Ja, wo und wie haben Sie denn gewohnt? Sie hatten jetzt schon gesagt, man wohnt meistens zusammen mit anderen Forschenden. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt typisch ist für die Archäologie und Ausgrabungen und diese Projekte.
Genau, also das ist jetzt schon sehr speziell bei der Ausgrabung, dass man so, also man muss sich das so vorstellen, man wohnt da tatsächlich zu dritt oder zu viert auf einem Zimmer und teilt sich dann alles für die Zeit. Das ist aber sehr speziell. Also den restlichen Aufenthalt, den ich in Israel war, habe ich natürlich anders gewohnt. So läuft es auf Ausgrabung. Man hat dann eben so eine gemeinsame Unterkunft und ist für die Zeit der Ausgrabung einfach dort. Genau, und jetzt so überleitend auf meine längeren Zeitaufenthalte, die ich in Israel war, das war tatsächlich unterschiedlich. Also bei meinem ersten Aufenthalt in Israel 2015-16 habe ich eben in der Nähe eine Abtei in so einem Pilgerhaus, heißt es, das ist im Endeffekt ein Gästehaus, habe ich gewohnt. Und jetzt aber bei meinem aktuellen Aufenthalt war es nochmal spezieller. Also ich hatte ja schon erwähnt, wie teuer Israel ist. Und ich habe tatsächlich dann irgendwann verzweifelt eine Unterkunft bei einer älteren Dame gefunden. Das wird dort häufiger gemacht, dass also ältere, also RentnerInnen ihr Geld aufbessern, indem sie einfach Studierende unterbringen. Und ich habe dann eben am Ende habe ich erfahren, dass sie 90 ist, also bei einer 90-jährigen Dame gewohnt, zusammen mit noch einer französischen Studentin. Also muss ich das wirklich so vorstellen, wir haben dann Wohnzimmer und Küche geteilt und hatten dann jeweils unsere kleinen Kammern und haben dort genächtigt. Aber es ist natürlich unterschiedlich, also manche kommen auch in WGs unter, es gibt auch Studierendenwohnheime und so. Das war jetzt vielleicht auch speziell, weil ich als Forscher dorthin gekommen bin, da ist man auch nicht so, ist man nochmal anders an der Universität angesiedelt als so normalerweise.
Das stimmt, ja. Wenn Sie drei Dinge nennen könnten, welche Ihren Auslandsaufenthalt zu einem tollen Erlebnis gemacht haben, ne? Welche wären das? Ich glaube, Sie müssen sich da wahrscheinlich sehr beschränken, denn Sie sind von vielen Dingen begeistert, die da so passieren auf so Ausgrabungen. Aber auch wenn man so jetzt vielleicht an das Land und Leute denkt.
Ja, also tatsächlich ist die Ausgrabung auch einfach ein guter Ort, das zu beschränken, weil es doch auch vieles, so, was man so generell in Israel erlebt, so auf den Punkt bringt. Und da sind tatsächlich drei Punkte, die man gut benennen kann. Also das erste ist doch dieser enge Austausch, also gerade weil man auch die ganze Zeit zusammenlebt und so. Das ist nochmal so ein bisschen wie in der Schule, wenn man diese Schullandausflüge gemacht hat, Landschulheim und sowas. So ein bisschen muss man sich das vorstellen. Das ist einfach eine tolle Zeit, die man gemeinsam verbringt und wo man sich einfach auch gut miteinander austauschen kann. Und da will ich als zweites betonen, dass ich das sehr toll fand. Wir hatten da aus Bochum und Jena einfach coole Studierende da, die mitgemacht haben, die da doch motiviert waren und in der Hitze einfach fleißig mitgearbeitet haben und auch interessiert waren und nachgefragt haben. Das macht einfach Spaß. Und was mir auch noch wichtig ist, wir haben, als wir jetzt auf Ausgrabung waren, das ist natürlich die Zeit gewesen, wo sehr viel protestiert worden ist. Und wir haben, also der Ausgräber ist natürlich auch überzeugter Demokrat und wir hatten dann einen Banner auf der Ausgrabungsstätte, aber wir sind dann eben auch zum Teil auf die Straßen gegangen und haben eine Straßenkreuzung blockiert und haben dort mitprotestiert und einfach auch Solidarität gezeigt. Also Solidarität mit der Demokratie, aber auch einfach mit der Wissenschaft, die natürlich jetzt einfach auch mit gewissen Einschränkungen konfrontiert ist derzeit. Und das fand ich, also das war sehr bewegend, einfach da dabei zu sein und auch einfach Solidarität zu zeigen.
Ja, wie ist denn das Leben so in der Stadt, da wo Sie gewohnt haben, beziehungsweise waren Sie ja teilweise auch in einem Dorf untergebracht, sagten Sie, in der Nähe der Ausgrabungsstätten. Ja, und wie ist das so? Wie vertreibt man sich die Zeit, vielleicht auch am Abend nach der Ausgrabung, am Wochenende, vielleicht weiß ich nicht, ob man da auch durcharbeitet lieber und die Zeit nutzt oder hat man auch mal Freizeit?
Ja, ach, das ist jetzt eine sehr breite Frage. Also Israel ist extrem vielfältig. Also Sie hatten es jetzt mit den Dörfern und mit der Stadt angesprochen, aber auch die Städte untereinander sind sehr unterschiedlich. Also Jerusalem ist ein ganz anderes Pflaster als Tel Aviv. Jerusalem ist einfach viel religiöser geprägt. Man sieht es einfach mehr, die verschiedenen Religionen, die da zusammenleben. Das war für mich immer sehr aufregend. Also denn zum Beispiel die Ströme der Menschen zu erleben, die am Freitagsgebet dann zum Haram al-Sharif, also zum Tempelberg auf jüdischer Seite, sich bewegen. Das war immer sehr, sehr spannend, aber auch die ultraorthodoxen Menschen zu sehen und auch zum Teil kennenzulernen. Und eben das Christentum, das da ja auch in ganz unterschiedlichen Farben präsent ist, das einfach zu erleben. Ich glaube, das ist so, das trifft vielleicht Jerusalem ganz gut, so, das ist einfach da ein bisschen. Und ja, Tel Aviv ist ja bekannt so als Partyhochburg, so am Strand und so. Genau, also ich kann sehr empfehlen, an den Strand zu gehen. Das ist einfach herrlich. Es ist ein riesiger, langer Sandstrand, in dem man gut seine Zeit verbringen kann. Ich habe es leider nicht so viel genutzt, weil doch irgendwie viel zu tun war, aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es gibt unheimlich viele Cafés. Also das ist wirklich, man hat so tatsächlich so ein bisschen das mediterrane Gefühl, dass man einfach ja, sich mittags in einen Café setzen kann und auch viel draußen sitzen kann und viel so genau einfach die Atmosphäre genießen kann. Das habe ich tatsächlich sehr gern gemacht. Genau, und dann ist Tel Aviv einfach als Partyhochburg bekannt. Da ist einfach immer was los. Da findet bestimmt jeder was für seinen Geschmack. Genau, und was jetzt nochmal, weil Sie das Kibbutz so ein bisschen angesprochen haben, das fand ich insofern einfach interessant, weil man da noch ein bisschen die Geschichte spürt. Also das, hier ist es ja ein bisschen anders, aber in Israel ist die Kultur auf dem Land eine ganz andere. Das Land ist sehr links eingestellt. Also einfach diese kommunistische Kultur, die da mal sehr, sehr präsent war und mittlerweile sich natürlich auch verändert hat. Und jetzt gibt es kaum noch solche ganz gemeinschaftlich organisierten Kibbutzim. Aber es gibt immer noch so ein bisschen diesen linken Geist, würde ich jetzt ihn einfach nennen. Und das hat man in diesem Kibbutz schon so gespürt. Also, dass da, es gibt auch noch so Gemeinschaftseinrichtungen und die Leute sind aber einfach auch extrem eben pro-demokratisch eingestellt gewesen. Deswegen haben wir auch auf dem Dorf so große Proteste gehabt und so. Das ist wirklich, denke ich, so eine Besonderheit Israels.
Sehr spannend, ja, sehr vielfältig und ja, es gibt viel zu erleben, wenn man ein bisschen Freizeit hat. Ja. Damit würde ich vielleicht noch eine Frage stellen. Was würden Sie Personen mit auf den Weg geben wollen, die sich für einen Forschungsaufenthalt in Israel entscheiden, sei es jetzt mit oder ohne Erasmus-ICM-Stipendium?
Also was ich finde, was ich ein bisschen falsch gemacht habe in meinem Aufenthalt, war, dass ich ich war eben in dieser Wohnung mit der älteren Dame und so und ich hatte so das Gefühl, dass ich dadurch nicht so viel mit Israelis in Kontakt gekommen bin. Also da würde ich stark dafür plädieren, dass man versucht, irgendwie nicht im Studierendenwohnheim unterzukommen, sondern vielleicht wirklich so eine WG zu finden, in der man dann direkt mit Israelis so in Kontakt kommt. Ich bin dann doch ein bisschen in Kontakt gekommen über tatsächlich die Ausgrabung auf der einen Seite oder auch über eine Konferenz habe ich dann einen Israeli kennengelernt, der in einem ähnlichen Gebiet unterwegs ist wie ich. Und genau, das ist das, was ich wirklich empfehlen würde, das sehr, sehr aktiv zu suchen. Die Israelis sind extrem gut eingestellt auf internationale Studierende, das muss man sagen. Also die Universität ist da perfekt organisiert und organisiert da sehr viel für die Studierenden. Aber es kann schnell passieren, dass man so ein bisschen in seiner Bubble landet. Also das ist, glaube ich, immer so ein bisschen das Problem, dass man dann einfach die ganzen anderen internationalen Studierenden hat, die es so vor Ort gibt. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man versucht, da sehr aktiv die Leute einfach kennenzulernen und den Austausch zu finden. Und das andere, was ich empfehlen würde, ist doch auch die Vielfalt des Landes kennenzulernen, also viel zu reisen, weil man das in Deutschland, glaube ich, gar nicht so sich vorstellen kann. Aber dort ist es wirklich so, man reist eine Stunde mit dem Zug und ist klimatisch, geografisch in einem anderen Gebiet und aber auch mentalitätsmäßig in einem anderen Gebiet. Man ist im Negev unten, ist man in der Wüste, man reist nach Galiläa, dort ist es auch im Winter grün, man geht nach Jerusalem ins Gebirge. Das sind einfach geografisch, klimatisch ganz unterschiedliche Gegenden. Und die andere Sache ist eben dieses Mentalitätsmäßige. Also man ist in Tel Aviv in der Partygegend und dann kommt man nach Jerusalem und hat da einfach diese Weltkulturerbestätten, ne? die religiösen Stätten, die da immer wieder Pilgerreisende anziehen. Und genau, ist einfach eine ganz andere Welt. Oder wenn man dann aufs Dorf geht, wieder eine andere Welt. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Viel, viel in dem Land reisen und sich das, auch die Natur zu erleben. Also ich war viel im Karmel, das ist ein Gebirge, Da war ich viel wandern unterwegs und so. Auf jeden Fall machen, viel reisen durch das Land.
Ja, das sind doch super abschließende Tipps. Viel reisen und Kontakt zu den Einheimischen suchen. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch. Und ja, das war's mit unserer heutigen Folge von Wege ins Ausland, dem Podcast des Internationalen Büros der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Danke wieder mal fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie noch Informationen benötigen zu Stipendien wie eben Erasmus, ICM oder Personalmobilität im Allgemeinen, dann schauen Sie gerne mal auf unsere Website, da finden Sie viele Informationen. Oder kommen Sie einfach zur persönlichen Beratung in unserem Büro im Universitätshauptgebäude vorbei. Und ansonsten hören Sie gern wieder rein. Bis dahin, tschüss.